ist man unterwegs und hat alles dabei, denkt man. Denkt man, aber es fehlt so ein kleiner Mikrofonhalter. Naja, ich hoffe, es geht auch so. Sieht zwar doof aus, aber egal. Ich bin in Münster. Das Superfrommobil kriegt einen Gesamtcheck. Ist es dicht? Ist der Motor alles in Ordnung? Und so weiter und so fort. Und ich hoffe, es ist nichts und ich muss auch nicht viel bezahlen und dann können wir wieder weiterfahren auf zur nächsten Reise. Die wartet nämlich schon. Mein heutiger Gast war auch im Check-in, und zwar im Krankenhaus. Man hat sich checken lassen, einfach mal so, und fuhr nach Hause. Und in der S-Bahn kriegt er noch einen Anruf aus dem Krankenhaus, er soll wieder kommen. Sie müssen mit ihm reden. Ja, wegen was und so weiter. Kommen Sie, wir reden nicht am Telefon. Fazit: Leukämie. Und alles, sein ganzes Leben, hat es auf den Kopf gestellt. Und was dabei passierte, das erzählt er jetzt in seiner Geschichte.
Klar bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Oder was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Ich hatte im Bett, da hat eigentlich ein Hund drauf geschlafen.
Egal wie abgedreht das war.
Leukämie. Das ist eine Hammerdiagnose. Mhm. Seit wann besteht die Diagnose?
Ja, das war Anfang 2016. Mir der Boden unter die Füße mal weggezogen wurde kurz.
Wie fing das an?
Eigentlich fing es schon 2015 an. Das war so ein Zufallsbefund bei der Vorsorgeuntersuchung. Ja. Ist ja sehr unangenehm.
Da denkst du an nichts Blödes.
Da denkst du an nichts Blödes.
Mach es fertig. Oh, wir müssen hoch da reden.
Ja, und dann hat die Ärztin damals gesagt, also bei Ihnen ist ein leichter Bruch im Anmarsch. Ist nicht so ernst, ja. Aber das sollte man mal danach gucken.
Schaffst du es, ein bisschen auf Hochdeutsch zu drehen?
Kann ich machen, ja.
Ein bisschen. Ja, sagt die Ärztin also.
Soll ich nochmal von vorne
anfangen? Nein.
Sagt die Ärztin, da ist ein Leistenbruch. Ist nicht so kritisch, braucht man nicht in den nächsten Tagen danach schauen, sondern so im nächsten halben bis Jahr.
Hast du auch nichts mehr gedacht und alles klar?
Habe ich auch nichts gedacht und wieder heimgegangen und habe den leg ich mal auf die lange Bank. Das zweite Ereignis, was wichtig ist, ich war bei meiner Schwester über einen Jahreswechsel und da habe ich ein Kalenderblatt einfach abgerissen von der Wand, von dem Kalender, wo dort hing. Und damals war der Psalm 118, so wie so ein Vers, der mich leiden würde in diesem Jahr, der heißt, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf. O Herr, lass wohl gelingen.
Okay, mit der ersten Hälfte kann man immer gut.
Ja, genau.
Super. Erste Warum Hälfte hast du den mitgenommen, den Zettel?
Weil der hat mich dann in dieser Zeit sehr stark begleitet. Die kommt dann nachher nochmal drauf.
Okay, nicht vorgreifen, okay.
Nicht vorgreifen, genau. Die Spannungsbogen aufrechterhalten.
Das schaffen wir.
Das schaffen wir, genau. Und ich habe gedacht, super Vers, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Mhm. Damit kann ich ins neue Jahr starten.
Ja.
Dann war eine Reise geplant, eine Geschäftsreise nach China im März. Und ich habe gedacht, na, die Leiste ist nicht besser geworden. Ich habe gedacht, vor der China-Reise lasse ich das mal mit der Leiste noch richten, dass ich da einsatzfähig bin. Du weißt nie, was passiert, ja. Und dann habe ich im Diakonissenkrankenhaus in Stuttgart angerufen und habe gesagt, ich bräuchte einen Termin für eine Leisten-OP. Die hat gesagt, alles klar, komm mal Mitte Februar, also zur Blutuntersuchung vorher und dann zur Leisten-OP Ende Januar. Termin gemacht, bin mit runtergefahren mit der Bahn, nicht mit dem Auto, mit der Bahn runtergefahren und dann wurde Blut abgenommen, eigentlich Routine.
Du in Gedanken vor völlig anders, völlig. Schon die Reise vorbereiten,
genau,
und so weiter, ja. Hier das iPad dabei und sagen, oh, wie sieht's aus?
Genau. Blut abgenommen, ich habe gesagt, wir sehen uns dann in 2 Wochen zur OP. Den gesagt, prima, Sie sind ja jung, also relativ jung, da erwarte mir jetzt nichts Besonderes. Und ich sitze in der Bahn und ich An das erinnere ich mich vielleicht fast nur am besten. Ich sitze in der Bahn Richtung Leinfelden zu meinem Arbeitgeber. Und ich kriege einen Anruf aufs Handy. Ich ziehe das Handy so raus. Diakonissenkrankenhaus.
Sage,
komisch, wieso rufe die jetzt an?
Habe ich was vergessen? Was
vergessen? Mein Handy habe ich. Geldbeutel habe ich doch eigentlich auch.
Oh nee.
Und ich sage, Herr Engelfried, bitte an der nächsten Station aussteigen, sofort wieder kommen. Ich habe gesagt, na, also um was geht's denn eigentlich? Also können wir Ihnen nicht sagen. Bitte aussteigen, sofort wieder kommen. Vielleicht kannst du dir vorstellen, was da in deinem Kopf mal kurz rumgeht. Ich habe gesagt, das ist was Ernstes. Das ist nichts Harmloses, sonst hätte ich das nicht so gesagt und so Geheimniskrämerei. Ich habe es gar nicht verstanden. Was soll das eigentlich? Ja? Dann der nächste Station steigt aus. Andere Richtung, nächste Bahn. Wieder dann gefahren.
Hast du deine Frau angerufen?
Du, ich wusste noch gar nicht, um was es geht. Ich habe nicht gewusst, ist es schlimm? Wie schlimm ist es? Oder ist es völlig harmlos? Ja? Eine Vorahnung war nicht da. Gell?
Klar. Und Blutentnahme.
Blutentnahme, was denkst du auch dran? Eigentlich sonst immer gut gewesen. Und dann stehe ich da in der Information und habe gesagt, ich wollte in die Urologie. Und habe gesagt, nee, Sie müssen in die Hämatologie. Und ich bin da rein in die Hämatologie und die haben gesagt, Herr Engelfried, wir haben keine guten Nachrichten für Sie. Die Leukozyten, die so ein Indikator sind für die Leukämie, sind bei Ihnen momentan nicht auf 8000, wie das normal wäre im Blut, sondern auf 200.000.
Oh.
Und wir wissen nicht, woran das liegt. Wir können es Ihnen momentan nicht sagen. Also da war jetzt noch nichts mit Leukämie oder so, aber das Thema ist ernst, man müsste es sofort untersuchen.
Was heißt das, sofort untersuchen? Was macht man da?
Ja gut, die haben dann gesagt, man macht jetzt eine Sonographie von ihren Organen, ob da irgendwas ist, ob man irgendeine Entzündung sät oder so irgendwas, ob sie irgendwas verändert hat, ja. Und macht so ein paar präventive Untersuchungen.
War das der Moment, als der Boden sich öffnete oder kam dann noch später? Ich meine, gut, da zieht es ja schon der Boden auseinander.
ein großer Riss war schon da. Also so stand ich dann schon mit den Füßen auf dem Riss. Ich habe dann gesagt, na gut, Zeit habe ich jetzt eigentlich keine. So, da ich gleich wieder ins Geschäft, habe ein sehr dringendes Projekt gehabt und im März soll ich eigentlich nach China. Sagt sie, das müssen wir mal noch sehen, was da damit ist. Sonographie. Und dann kam der nächste Tiefschlag, der zweite Riss hat sich dann gleich aufgetan. Und der Arzt hat gesagt, Ihre Milz ist unwahrscheinlich vergrößert. Haben Sie eigentlich nichts gespürt? Machen Sie keinen Sport? Hat er mich gefragt. Ich sage, doch. Ich fahre jeden Morgen und Abend ins Geschäft mit dem Fahrrad und wieder zurück. Sagt er, ist da ein Berg oder so? Sag ich, ja. Sagt er, kommen Sie die Berge jetzt noch gerade hoch? Ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Also mit dieser Milz. Ja. Und ich habe gesagt, ich war ein bisschen schlapp, aber jetzt ist noch Winter, da hat man ein bisschen Winterspeck angesetzt, aber jetzt nichts Bedenkliches. Es dauert eben ein bisschen, bis du wieder in die Form kommst, ja, vom Sommer. Genau. Und er hat gesagt, sie müsst kommen.
Sie dürfen gar nicht mehr nach Hause, oder?
Das weiß ich jetzt nämlich ganz genau, ob ich nochmal nach Hause durfte. Auf jeden Fall musste ich innerhalb der Woche, glaube ich, wieder kommen.
Ah, okay.
Ich denke, ich bin noch mal kurz heim und dann aber gleich wieder kommen. Weil er sagt, wenn du so viel Leukozyte hast, dann ist dein Blut ganz dickflüssig, ja?
Das ist der dritte Hammer. Dickflüssiges Blut.
Genau, und er sagt, und das war eigentlich echt der Hammer, er sagt, wenn Sie nach China geflogen wären, wird Sie wahrscheinlich dort nicht lebend ankommen. Weil mit so einem dickflüssigen Blut, das geht nicht, da kannst du nicht fliegen, ja, das geht nicht. Und dann ist mir plötzlich klar geworden in dem Moment, da sind ein paar Sachen jetzt zusammengekommen, ja, die nicht zufällig waret. Warum Leistenbruch, ja? Warum der Termin genau vor der China-Reise? Warum Blutuntersuchung vor dem Leistenbruch? Ist vielleicht jetzt auch nicht, wenn ich jetzt ambulant irgendwo hingegangen wäre, wäre vielleicht auch keine Blutuntersuchung davor gewesen, ja? Und warum gleich bei so guten Ärzten, die dann sofort die richtige Untersuchung einleiten, gell?
Genau. Und dann kamst du nach Hause.
Und dann kam ich nach Hause.
Und sagst deiner Frau und deine Kids?
Hab meine Frau gesagt, meine Kinder. Und gesagt, ich weiß nicht, was es ist. Kann ja auch ganz harmlos sein. Man hat ja immer noch ein bisschen Hoffnung. Es ist vielleicht doch nicht ganz so schlimm. Man muss ja nicht immer.
Milz, also das hätte ich mehr spüren müssen. Und mir geht's eigentlich gut. Pfeifen im Wald, oder?
Genau. Und Christine, die ist ja Krankenschwester, die hat dann gleich gesagt, das ist nicht gut. So erhöhte Leukozyte, das muss eine massive Entzündung sein irgendwo. Dann wieder zur Station dann kommen, diesmal mit Gepäck. Und gesagt, richtet sie mal ein, dass sie 1 bis 2 Wochen hier bleibt. Und dann ging es halt an die nähere Untersuchung. Und dann nach etwa 2-3 Tagen dort im Krankenhaus. Und auch noch, ich glaube, ich habe dann auch die erste Knochenmarksfunktion gehabt, also im Rücken, war es dann eigentlich relativ klar, dass der Arzt gesagt hat, Hengelfried, muss es Ihnen sagen, leider eine Leukämie, also ein Blutkrebs. Und so ist es jetzt halt mal.
Und dann kam der freie Fall.
Und dann kam der Fall, genau. Und dann fängt so an, im Kopf zu rattern. Was machst du jetzt mit dieser Diagnose und was bedeutet es eigentlich?
Ja.
Wie lange hast du noch zu leben? Mhm. Und was bedeutet es auch für deine Kinder? Gell? Die waren jetzt noch nicht im Alter, dass die alle Ausland waren, berufstätig waren. Die waren alle noch im Studium, in der Ausbildung. Und das war schon ein Tiefpunkt im Leben. Und da geht er schon einiges durch den Kopf.
Da gibt es ja nichts mehr zum Halten, zum Festhalten, oder? Da muss man doch den freien Fall erstmal über sich ergehen lassen, oder?
Eigentlich wenig. Meine, die erste Frage ist dann, wie tief fällt man jetzt eigentlich zum Arzt? Ja? Inzwischen war ich dann auf der Onkologie. Wie tief fällt man da? Und der Arzt sagt, etwas ist positiv, vielleicht das Einzige, was positiv ist, dass diese Form der Leukämie bei den meisten Menschen sehr gut therapierbar ist. Und es gibt verschiedene Formen der Leukämie, also, und meine ist eben eine Form, die sehr gut erforscht ist. Ja. Trotzdem hat er gesagt, so der erste Schritt ist jetzt Chemo. Massiv die Leukozyte runtertreiben praktisch, in den Normalbereich wieder, um einfach wieder normale Blutwerte zu erreichen. Und da fühlt man sich dann echt schlecht, mit allen Nebenwirkungen.
Bevor die Chemo anfing, wir sind hier bei Superform, du glaubst an Gott. Mhm. Welche Rolle hat der Gott in dem Augenblick gespielt? Das war ja ein freier Fall. Mhm. Die meisten von uns oder von denen, die Christen sind, die gläubig sind, kennen solche freien Fälle, Abstürze. Mhm. Mhm. War da nur noch die Kraft dafür ein Verstoßgebet oder gar nicht mehr? Oder jetzt zu sagen, ich habe mich sicher gefühlt und das war alles.
Nee, so war es sicher nicht. Ich meine, der Unterschied zu seitherigen Situationen war wahrscheinlich, wenn es einem schlecht geht oder wenn man irgendeine Krise hat, dann ist ein Ende absehbar. Ja? Meistens. Also geht im Geschäft mal was schief oder mit den Kindern oder mit den Eltern oder so geht was schief und dann weiß man, das wird wieder. Ja? Oder du hast einen Armbruch oder einen Fußbruch und weißt, irgendwann ist das wieder gut. Ja? In der Situation weißt du halt nicht, was das bedeutet und wie lange das geht und was das für dich dann auch heißt, für dein Leben, gell? wie muss ich mein Leben anpassen, verändern und so weiter.
Hattest aber noch mal, hattest du sofort an den Tod auch gedacht? Und hast gedacht, so, jetzt höre ich auf einmal meine Lebensuhr ticken?
Man denkt da mal kurz drüber nach, ja. Definitiv. Und dann fragt man sich, was würde ich jetzt machen, wenn ich nicht an Jesus Christus glauben würde?
Das hast du gedacht?
Ja.
Und was hättest du?
Dann hätte ich ja gar keine Hoffnung, ja.
Ja.
Dann wäre es ja nur noch sagen, halt durch, das wird irgendwas, wird das schon weitergehen und so. Und dann kam wieder dieses Kalenderblatt, deswegen habe ich das am Anfang vorgelesen. Mhm. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dieser Vers hört nicht auf, dies ist der Tag, den der Herr macht, lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Sondern jetzt heißt es, Herr, hilf. O Herr, lass wohl gelingen. Und plötzlich wurde dieser zweite Abschnitt des Verses so unheimlich wichtig in meinem Leben, weil ich gewusst habe, das ist jetzt das, an was ich mich eigentlich halten kann, ja. An das ich mich klammern kann, dass ich nicht abstürze, dieses O Herr, hilf. Und das habe ich gesagt, O Herr, hilf. Jetzt liegt es nicht mehr in meiner Macht. Du kannst einfach nicht mehr selber irgendwie jetzt die Sache kontrollieren und beherrschen, ja. Mhm. So ein Krebs beherrscht dich. Und toll ist, wenn du weißt, das ist dieser Jesus Christus, der mir da hilft, egal wie es jetzt weitergeht, ja. Und wenn es wirklich heißt, dass dieses Leben zu Ende geht. O Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen. Das war, und dieser Vers, der ging mir so oft, dann kannst du dir vorstellen, der geht mir auch jetzt noch immer wieder durch den Kopf. Wobei ich will es jetzt nicht nur auf dieses O Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen reduziere, sondern auf dieses der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Es war vielleicht etwas, was ich gelernt habe, dass man jetzt nicht nur auf die schlechte Botschaft fokussiert, ja, sondern auch sagt, es gibt da noch ein paar andere Sachen. Ja.
Man denkt ja automatisch, wenn man so den Anfang hört, das ist der Tag, den der Herr gemacht. Yes, strike.
Ja, ja, genau.
Das wird cool.
So habe ich auch nicht. Ja,
das wird so richtig
super Jahr.
Cooles super Jahr. China kommt, das kommt. Ja. Und dann kriegt man so eine Diagnose, aber so das ist dieses Paradoxon, ne? Freuen im Leid.
Ja.
Fiel dir das schwer? Oder wie lange hast du gebraucht, um dahin zu kommen? So, das ist Freuen unter Tränen.
Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, Freude im Leid oder Freude in der Freude. Sag mal so, ganz ehrlich, ich bin ein Mensch, der hat Angst, der hat Furcht. Das ist präsent in meinem Leben. Mhm. Und dann fällt es eigentlich, ich hoffe, jedem schwer zu sagen, jetzt freue ich mich mal, ja. Und es ist jetzt der Tag, den der Herr macht. Aber trotzdem weiß ich, dass dieser Herr, der mir hilft und diesen Tag zu was Gutem macht, ja. Das ist eigentlich das, was.
Wie sah deine Kommunikation aus mit Gott in dieser Tiefe?
Es war kein Anklagend. Ich habe Gott nie anklagt. Ich habe gesagt, warum, was, das bringt mir jetzt nichts, ja. Ich habe gewusst, Jesus sagt, fürchte dich nicht. Ich habe eher gelernt, Jesus wieder neu zu vertrauen, ja. Jetzt wurde der Glaube wirklich mal praktisch, ja. Und nicht so ein Kopfglaube, wo du irgendwo sitzt und sagst, wow, super, was der da vorne sagt. Und das ist ja echt klasse und das müssen wir jetzt umsetzen. Und so. Sondern jetzt hast du gemerkt, jetzt bewährt sich dein Glaube oder auch nicht. Ja.
Oder auch nicht.
Genau. Und jetzt ist es dran und der einzige Weg für mich gewesen, diesem Herrn zu vertrauen und zu sagen, Jesus, du machst richtig.
Gab es auch Zeiten, wo dieses Vertrauen weg war?
Es sind so Stimmungsschwankungen.
So eine Schemo macht man ja nicht neben
meinem Dienst. Ich will auch mal sagen, vielleicht auch im Vorgriff, so eine Therapie mit Krebsmittel hat sehr stark Auswirkungen auf deine Psyche. Ja.
Ja.
Ich bin ein sehr optimistischer Mensch, eigentlich so vom Grund naturell. Aber ich merke, seit dieser Zeit ist ein bisschen von diesem Optimismus zumindest immer mal wieder gedämpft. Dinge, die vorher mir eigentlich sehr leicht von der Hand gingen mit Chaka, die sind plötzlich, wurde es plötzlich ein bisschen schwieriger, ja. Die sind plötzlich, das sind plötzlich Berge gewesen, wo ich vorher gesagt habe, let's go for it, ja. Das habe ich nicht so kennt. Und es wäre jetzt, glaube ich, auch scheinheilig zu sagen, boah, jetzt geht es voll weiter so. Nee, ich habe immer mal wieder Hochs und Tiefs. Und aber was halt immer bleibt, ist dieses Erhilf. Egal, ob es hoch ist oder tief. Dieses Vertrauen in Jesus Christus hat mich, trägt mich einfach durch. Egal, ob ich jetzt in einer Hochphase bin oder in einer Tiefphase.
Wie geht denn deine Familie damit um, dass ihr Chaka, Daddy, auf einmal Tiefphasen hat?
Für die Familie war es vielleicht sogar, also ich würde mal sagen, mindestens genauso schwer wie für mich. Weil da kommen dann plötzlich Existenzgedanken, gell? Was mache ich denn plötzlich, wenn vielleicht seine Arbeitskraft verliert oder eingeschränkt oder vielleicht gar nicht mehr kann, so wie er will, ja?
Oder gar nicht mehr da ist.
Wer versorgt denn die Familie am Ende des Tages, ja? Und für Christine war das schon ein Problem. Genau, für meine Frau Christine war das schon ein Problem. Die war ja nicht voll berufstätig. Oder ist nicht voll berufstätig. Und dann würde es eigentlich auch nicht reichen, gell? Vom Lebensunterhalt. Und die Kinder, ja, man fragt sich schon, wo geht's hin? Wie geht's weiter? Das war echt eine präsente Frage. Es war für mich eine Frage, wie gehe ich eigentlich um? Für mich, also in der wenn wir jetzt an der Auswirkung sind, gehe ich um Bezug auf meine Freunde, Bezug auf die Gemeinde, Bezug auf was sage ich, was sage ich nicht? Wie viel möchte ich eigentlich preisgeben? Ja?
Und jetzt sitzt hier und der Film kommt im Fernsehen und auf YouTube. Das genau. Ist ja eine Entwicklung, die das Ganze genommen hat in dir dann. Ne?
Ja, ich denke, ich habe ich muss sagen, das war ein Fehler, weil ich habe folgende Strategie gehabt in der Außenkommunikation. Ich habe gesagt, ich sag's einige sehr gute Freunde, nein, ich der Familie, einige sehr gute Freunde und bitte sie für mich zu beten, dass es irgendwie weitergeht. Aber gegenüber der Gemeinde und so habe ich gesagt, ich möchte eigentlich das nicht in aller Offenheit preisgeben.
Was war dann?
Also wahrscheinlich das erste, wenn das jetzt jemand aus der Gemeinde sieht, ist das wahrscheinlich für viele das erste Mal, dass sie das hören überhaupt, ja. Mhm. Dass sie überhaupt erfahren, was ich habe, ja. Der Grund war eigentlich der, dass ich mir gesagt habe, ich möchte eigentlich nicht nur noch mit dieser Krankheit identifiziert werden. Dass jemand nur sagt, oh, du siehst aber wieder schlecht aus, geht's dir nicht so gut und oder fragt, wie geht's dir denn, wie sind die Blutwerte und
kann man ja verstehen.
Irgendwie wollte ich das nicht, ja. Für mich musste das Leben jetzt auf eine andere Spur weitergehen, ja. Würde es jetzt aber im Nachhinein anders machen, würde jetzt sehr viel transparenter mit der Sache umgehen, sonst würde ich jetzt auch nicht hier sitzen, weil ich denke, zum einen hilft es einem selber, weil irgendwo, ich will jetzt nicht sagen, das war eine Maske, aber es war irgendwo, so richtig wolltest du nicht in dein Innerstes eigentlich Einblick geben, ist vielleicht auch nicht
kann man doch verstehen erstmal, oder?
Ja, ja. Weil diese Fragen sind unangenehm dann, wenn sie, und es stellt ja jeder die gleiche Fragen und jeder jedes Mal, wenn du den siehst und dann hast du 100 Mal die Frage, wie geht's dir? Und das ist zwar alles gut gemeint.
Ja.
Genau.
Mhm. Ja.
Und meine Schwester hat dann gesagt, du bist ein bisschen halb öffentlich, du solltest da schon mal ein bisschen was sagen vor der Gemeinde. Also du kannst jetzt nicht einfach nichts sagen, ja. Du warst jetzt 2 Wochen im Krankenhaus und jetzt sollst du eigentlich was sagen, oder? Du
müsstest sage mal outen.
Ja, sollst du outen. Und ich habe gesagt, möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte mir nicht so richtig outen. Aber irgendwas sagen muss ich eigentlich schon. Ich meine, die Leute würden ja auch wissen, was war mit dem. Ja.
Wollen wissen, was mit dir los war oder ist.
Ja. Ne? Aus guter Motivation, nicht nur aus Neugierde.
Ja.
Und ich bin dann nach vorne, hab dann gesagt, war im Krankenhaus, hat eine chronische Krankheit festgestellt, die ist gut behandelbar. Und ich gehe davon aus, dass ich
eine chronische Krankheit
innerhalb der nächsten Wochen wieder zu voller Schaffenskraft zurückkehre. So in etwa, ja.
Mehr nicht.
Mehr nicht. Mehr nicht. Und sind dann vielleicht 5 bis 10 Leute gewiss. Das war's. Und warum würde ich es heute nicht mehr so machen? Ich möchte heute immer noch nicht gefragt werden von 100 Leuten, wie geht's dir?
Klar.
Ich saß an einem Tag, vielleicht vor so einem Dreivierteljahr, beim Onkologe. Also dann muss ich ja regelmäßig in...
Kommen wir gleich noch drauf, ja.
Genau. Und dann saß ich da vor der Blutabnahme, war das? Und dann denke ich, ich traue meine Augen nicht. Kommt da plötzlich eine Kollegin zur Tür rein. Und wir zwei haben uns etwa anguckt, wie wenn wir zwei Aliens wären. Ja. Ich sage, was machst du eigentlich du hier? Und sie sagt, was machst du eigentlich du hier?
Darf ich die gleiche Frage stellen?
Ich glaube, wir sind wegen dem Gleichen hier. Und da habe ich erst schon mal so hautnah gemerkt, wie du plötzlich auch andere Leute dich austauschen kannst, die in der gleichen Situation sind, vielleicht auch helfen. Sie war in einer ein bisschen anderen Situation. Und einfach ihr Mut zu sprechen. Sie ist dann durch eine ziemlich schwere Zeit gegangen. Hat diese Beziehung zu Jesus eigentlich nicht. Aber wir sind dann immer wieder im Geschäft, ich auch zusammengesessen und haben gesagt, du, wie geht's denn eigentlich? Und ich konnte und sie hat mich eigentlich gefragt, wie gehst du damit um? Was machst du eigentlich? Warum bist du überhaupt noch gut gelaunt? Ja? Und das war für mich schon ein Eye-Opener am Ende des Tages. Dass es so vielleicht noch mehrere Leute gibt, die immer mit seiner Geschichte dann oder mit seiner Erfahrung mit Jesus auch am Ende des Tages ein Zeugnis sein kann.
Das ist der Tag, heißt, den der Herr gemacht. Wie ist denn der Stand, der Gesundheitsstand jetzt? Das war die erste Chemo und dann die zweite wahrscheinlich und immer wieder neue Untersuchungen. Und wie ist der Stand jetzt?
Also am Anfang gibt es eine Hammer-Chemo, da wird es massiv runtergedrückt. Da wird einfach die Leukozyte abgetötet und du scheidest es aus und das ist unangenehm. Und dann wird wird auf Tablette umgestellt, relativ massiv, morgens, abends.
An Arbeit nicht zu denken?
An Arbeit war noch etwa 3 bis 4 Wochen wieder zu denken.
Schon?
Ja. Und ein zweiter Fehler wahrscheinlich, den ich dann gemacht habe, ich bin wieder voll eingestiegen eigentlich.
Du bist voll eingestiegen?
Wieder. Voll eingestiegen, weil das... Die Arbeit hat gebrannt. Ein sehr wichtiges Projekt gehabt, war terminkritisch. Aber um das fertig zu machen, es gibt eine Tablettentherapie, die ging konstant, die musste bis etwa vor einem Dreivierteljahr machen. Und dann kam der Onkologe und dann kommt man in so eine Reminiszenz, nennt sich das, ein sehr niedriger Wert, wo diese schlechten Zellen dann nicht mehr nachweisbar sind im Blut. Und nach 2 Jahren, wo es nicht mehr nachweisbar ist, kann man dann versuchen, diese Tabletten abzusetzen. Mhm. Und ich habe gesagt, ey, jetzt Jesus, jetzt.
Verherrlich dich, das ist der Tag.
Das ist der Tag, genau. Abgesetzt, die Tablette. Und er hat gesagt, das machen wir jetzt. Und sie kommen jetzt sehr engmaschig in Kontrolle. Ich muss dann jeden Monat dann kommen zur Blutuntersuchung. Und sobald es wieder anspringt, müsst ihr es wieder nehmen. Also man kann es wieder nehmen, sonst könnte man es nicht absetzen. Aber gucken wir mal, was rauskommt. Hab Entzugserscheinungen dann gekriegt vom Absetzen, weil du hast es ja 4, 5 Jahre genommen. Nee, nicht psychische, es sind so Muskelschmerzen gewesen. Mhm. Meiner Psyche ging es wieder besser. Mhm. Man hat es schon gespürt, dass es etwas glättet. Also Und dann letzten Dezember,
Blutuntersuchung.
2020, Blutuntersuchung, komm rein, guckt sich die Werte an und sagt, Herr Engelfried, habe ich eine schlechte Nachricht. Ab morgen nimmt sie die Tablette wieder. Wenn sich in 2016 mal so ein Abgrund aufgetan hat, dann tut sich jetzt kein Abgrund mehr auf. Weil der Fall war nämlich bedeutend tiefer wie das, was jetzt komisch. Natürlich habe ich Gott zutraut, dass er mich heilt, dass er das schafft. Und aber ich habe gesagt, lass wohl gelingen. Und ich nehme es jetzt auch wieder aus seiner Hand. Ich nehme jetzt halt wieder die Tablette. Bin dankbar, dass ich jeden Morgen aufstehen kann, dass ich voll arbeiten kann, dass ich Sport treiben kann, dass die Einschränkungen jetzt doch okay sind, nicht null. Wie gesagt, es sind die Stimmungsschwankungen, es sind Hautausschläge zum Teil und es sind andere Sachen, die ein bisschen Haare herausfallen. Ja. Aber so ist es. Damit kann man leben, da gibt es viel schlimmere Fälle. Aber es zeigt doch, es geht halt nicht immer so geradlinig. Und Gott ist halt, Gottes Wege sind halt manchmal andere. Gell?
Dieser zweite Fall, Sturz, hat das was in deiner Beziehung zu Gott gemacht? Im Sinne von, ich bin echt enttäuscht, dass du da jetzt nicht hier, dass ich das wieder nehmen muss. Oder ich bin echt enttäuscht, dass du dich jetzt nicht als der erweist, von dem ich in der Bibel lese, nämlich mächtig und stark und helfend.
Eigentlich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Weil wie gesagt, dieses Vertrauen in Jesus und dass er es richtig macht und wie er dann auch geleitet hat, das wächst ja. Und ich denke, man spürt, wenn wir durch so Tiefe durchgegangen sind, und es gibt immer wieder Tiefe, es gab auch noch andere Tiefe in meinem Leben, ja, da merkst du auch, Gott macht dann mit dir wieder den nächsten Schritt. Ja. Der lässt die Ebbe nicht hängen. Ja. Und ich habe das daran auch überhaupt nicht festgemacht. Ich hätte mich gefreut, wenn ich geheilt war. Ist toll, wenn du die Medikamente nicht nehmen musst, aber ja.
Wie ist denn die Prognose?
Die Prognose ist, dass man wird es wieder versuchen abzusetzen, weil man kann es sofort wieder ansetzen, das Medikament. Aber ich gehe davon aus, dass ich das mein Leben lang nehmen werde. Und dass ich ein Leben lang mit diesen Nebenwirkungen leben muss. Aber ich weiß auch, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen pathetisch, dieser Herr, mit dem bin ich auch ein Leben lang zusammen und noch darüber hinaus, gell? Und das macht die ganze Sache eben nicht frustrierend, sondern manchmal denke ich, vielleicht ist es auch manchmal gut, wenn man so von der Abhängigkeit wieder lebt von Jesus. Wenn nicht alles so wie am Schnürchen geht, gell? Sondern wenn es dann auch mal wieder, wenn du auch mal siehst, manches ist nicht under my control, das ist under the Lord's control, ja. Und das ist was wert, finde ich.
Wer ist Gott für dich? Wenn man so wie du sich festhält und umgeht mit der Bibel, mit den Aussagen aus der Bibel. Mhm. Wer ist Gott für dich?
Ich würde schon sagen, es ist eigentlich mein Ein und Alles. Er ist wirklich derjenige, dem ich vertrauen kann, der treu ist. Und das erfährt man in so Begebenheiten. Und der dich einfach nicht loslässt. Und der in mir drin lebt, ja. Und deswegen kann ich auch den ersten Vers in Anspruch nehmen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Und wie oft habe ich diesen Vers schon morgens, wenn ich aufgewacht bin und kurz so gedacht habe und war schwierige Situation, gesagt, das ist der Tag, den der Herr macht. Genau.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank, ja. Ich möchte es aus Gottes Hand nehmen.
Meine vier Fragen. Hast du noch Luft?
Klar.
Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals?
Also ist für mich eine schlechte Frage, weil ich nicht so gern lese, aber es gibt ein Buch, das lese ich wahrscheinlich zweimal, habe ich noch nicht zweimal gelesen, und das heißt Die Bibel in 2 Stunden. Das finde ich ganz klasse, das ist ein ganz neues Buch, und es fasst so, das spannt so diesen Bogen über die ganze Bibel. Das Buch fand ich echt klasse. Genau das.
Die Bibel in 2 Stunden. Siehst du, kenne ich noch nicht.
Genau.
Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 5 Jahren? Passt ja eigentlich, ne?
Genau. Ist auch eine schwere Frage. Ich weiß nicht, warum das mir immer so spläde Frage stellt.
Ja, sorry, die kriegt jeder. Zuckt jeder.
Ich kann nicht einfach Nein sagen. Also ich bin eigentlich eher niemand, der sogar Nein sagt. Das war echt ein Problem. Und wenn sich was verändert hat jetzt, auch durch diese Erlebnisse, dass ich schon gelernt habe, wenn es dann mal zu viel wird, dann auch echt Nein zu sagen.
3. Frage, welche Überzeugung, Verhaltensweise oder Gewohnheit, die du dir angeeignet hast, in den letzten 5 Jahren haben dein Leben definitiv verbessert?
Ich glaube, ich habe ganz, ganz neu gelernt, auf Jesus zu vertrauen. Vorher habe ich das auch gemacht, aber wenn es dann mal echt um Leben und Tod geht, das ist nochmal eine andere Qualität des definitiv. Vertrauens. Da ja. Kannst du nicht mehr sagen, ich vertraue mir, es wird schon recht. Und,
nee. Man kann ja auch nicht tot spielen. Nee. Also im Sinne von, ich stelle mir jetzt vor, ich sterbe, dann vertraue ich besser. Das genau. Funktioniert nicht.
Nee.
Man ist ja auch kein Schauspieler. Oder vielmehr, doch, das gibt's auch, aber.
Und was mir auch sehr, sehr wichtig wurde, ist das Gebet. Vertrauen und Gebet.
3. Frage. Plakat, was kommt drauf?
Ja, das ist eine einfachere Frage. Ich glaube, ich würde bloß 2 Worte draufschreiben. Jesus lebt.
Ganz herzlichen Dank für euer Interesse und euer Dranbleiben. Hinterlasst dem Uwe dicke, fette Daumen. Teilt die Geschichte, betet für ihn und seine Familie. Und nächste Woche gibt es einen neuen Film, dann hoffentlich mit Mikrofonhalter. Und bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut. Tschüss.